Es hat sich bisher so viel gefügt. Es ist so viel Heiliger Geist und Führung bei all dem, was wir machen. Es ist so gottvoll, das ganze Programm und die ganzen Prozesse, dass ich eigentlich darauf vertrauen will, dass sich da ein Weg öffnet und dass das ganz, ganz bestimmt nicht umsonst gewesen sein wird und dass das auch weiterträgt.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe. Zu den Fragen unserer Zeit.
See the Unseen in Chemnitz. Wie die Kirchen mitmischen in der europäischen Kulturhauptstadt 2025. Herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung, dem Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herde-Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinze. Chemnitz, die Industriestadt am Fuße des Erzgebirgs, ist 2025 das Pilgerziel für Kunstbegeisterte und Kulturinteressierte. Denn zusammen mit dem slowenischen Nova Gorica darf sich Chemnitz ein Jahr lang mit dem Titel Europäische Kulturhauptstadt schmücken. Unter dem Slogan See the Unseen, also sieh das Ungesehene, nur das See wie der Buchstabe C geschrieben. Klar, das Ganze ist ein Verweis auf das charakteristische Ein-Buchstaben-Autokennzeichen von Chemnitz, aber auch inhaltlich geht es im Kulturhauptstadtjahr darum, in Chemnitz das Verborgene und erst auf den zweiten Blick Erkennbare in den Fokus zu rücken. Vor Ort wartet deshalb ein breites Angebot von Veranstaltungen, Ausstellungen und Installationen auf euch. Und auch die Sächsische Landeskirche und das Bistum Dresden-Meißen sind gemeinsam als Kulturkirche in Chemnitz präsent. Auf katholischer Seite verantwortet Dr. Ulrike Lünn das Programm. Sie wuchs in Erfurt auf, studierte in Berlin Germanistik und Philosophie, promovierte mit einer Arbeit über Gestik und war unter anderem in den USA und an der Uni in Chemnitz wissenschaftlich tätig. Außerdem absolvierte Ulrike Lünn eine Ausbildung zur Kreativitätspädagogin. Sie arbeitete als Lehrerin und studierte berufsbegleitend Grundschullehramt und Theologie im Fernkurs. Frau Dr. Lünn, schön, dass Sie uns heute mindestens gedanklich mit zu Ihnen nach Chemnitz nehmen und uns verraten, wann im Jahr wir am besten die Koffer packen sollten für eine Reise in die Kulturhauptstadt. Herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung.
Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
Dass man Kulturhauptstadt wird, Frau Lünn, das geschieht ja nicht aller Tage. Es gab einen aufwendigen Wettbewerb und in dem hat sich Chemnitz durchgesetzt, unter anderem gegen Städte wie Dresden und Zittau. Was prädestiniert denn Chemnitz für diesen Titel Kulturhauptstadt, was vielleicht Elbflorenz oder die Oberlausitz nicht zu bieten haben?
Ja, das ist eine gute Frage. Es haben sich viele Leute gewundert, wie es denn nun tatsächlich Chemnitz werden konnte, neben so viel Konkurrenz. Und ich denke, das Geheimnis dahinter war das große Potenzial, was in Chemnitz steckt. Chemnitz ist ja eigentlich eine sehr gebrochene Stadt, eine ungesehene Stadt. See the unseen. Aber dadurch, dass sie eben so gebrochen ist und so verwundet fast schon, hat sie sehr, sehr viel Potenzial für Neuanfänge, für Aufbrüche, für neue Perspektiven. Sie bietet viel Raum für Kreativität. Sie beinhaltet sehr, sehr viele kreative Macher, wie wir im Kulturhauptstadtprozess sagen. Menschen also, die sich engagieren wollen, die sich mitbetätigen wollen, die kreativ werden. Und dieses gemeinsame Miteinander hat, glaube ich, zum großen Teil dazu beigetragen, dass Chemnitz den Zuschlag bekommen hat. Und eben nicht nur Chemnitz, sondern auch die Region um Chemnitz herum. 38 weitere Kommunen im Umland. Wir alle sind Kulturhauptstadtregion.
Genau, und wie die Region damit dabei ist, dazu kommen wir auf alle Fälle im Laufe des Gesprächs auch. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, wie ein roter Faden zieht sich dieser Titel See the Unseen durch das Programm der Kulturhauptstadt. Ich sag mal so, mit dem Unsichtbaren und dennoch Glaubwürdigen kennen wir uns im Christentum ja ganz gut aus. Wie leicht ist es Ihnen denn gefallen, hier kirchlicherseits Anknüpfungspunkte zu finden zu diesem Titel, die sich dann auch ganz konkret ausbuchstabieren lassen?
Ja, also das Motto See the Unseen ist ja eigentlich, wie Sie es schon gesagt haben, für uns eine Steilvorlage gewesen. Also wir haben das Motto gehört und wir dachten, ja, da können wir anknüpfen sofort. Das war wie ein roter Teppich, der ausgelegt wurde. Chemnitz als die ungesehene Stadt wollte sich hier präsentieren, aber auch die ungesehenen Menschen, die hier leben und die eben was auf die Beine bringen. Wir als Kulturkirche, also als Verbund christlicher Gemeinschaften, lesen in das große C, das eigentlich für Chemnitz steht, natürlich auch den Ungesehenen schlechthin. Christus also. Und von daher konnten wir super gut anknüpfen an das Motto. Wir haben ja nun auch schon eine gewisse Übung darin, das Ungesehene, dem Ungesehenen auf die Spur zu gehen und danach zu suchen, wo sich die Spuren denn entdecken lassen und ihn sozusagen finden. Und mit ihm natürlich die Schönheit und die Kreativität und alles, was dazugehört.
Der kirchliche Beitrag zum Kulturhauptstadtjahr, der ist ja mit Prayers und Angels überschrieben. Dass Gebete bei Kirchen auf alle Fälle dazugehören, das versteht sich ja schnell. Aber wie genau sind denn die Engel, diese luftigen Geistwesen, reingekommen in das kirchliche Kulturprogramm für Chemnitz?
Also diese Programmlinie Prayers und Angels, die stand schon im Bitbook, im Bewerbungsbuch von 2018, was dann, als Chemnitz den Zuschlag bekommen hat, publiziert wurde. Und in diesem Schreibprozess, in diesem Bewerbungsprozess waren die Kirchen und die christlichen Gemeinschaften, überhaupt die religiösen Gemeinschaften, gar nicht involviert. Das heißt, wir waren relativ stark überrascht, als wir das Buch aufgeschlagen haben und gemerkt haben, hier ist ja eigentlich die Tür offen für uns, in diese Programmlinie einzutreten. Prayers sowieso und Angels, die Engel, die könnte man natürlich auch als die ungesehenen Boten, Sprecher Gottes verstehen. Und von daher hatten wir da einen super Boden bereitet gehabt, auf den wir dann gepflanzt haben und von dem wir jetzt langsam ernten, wenn wir uns die Projekte konkret anschauen. Aber Gebete und Engel war eben so ein bisschen unser Türöffner hinein in das offizielle Programm. Und das war aber eigentlich wie ein Geschenk, als wir das Buch aufgemacht haben. Also da hatten wir gar keine Mitwirkung. Das ist das Spannende an dem Prozess.
Ja. Und haben Sie eine Idee, wie damals die Macher dieses Bitbooks auf die Engel vielleicht gekommen sein könnten? Gibt es da irgendwie einen historischen Bezug oder passt das irgendwie zur Bergbautradition oder irgendwie so?
Das sowieso. Also Engel und Bergmann ist ja so ein, auch eins der großen Programmlinien und dieser Erzgebirgstradition, wo früher und auch heute noch in jedes Fenster ein Engel und ein Bergmann gestellt werden, mit Bezug auf die Kinder in der Familie. Ein Bergmann für den Jungen, ein Engel für das Mädchen. Und es gibt eben schöne Projekte, die sich auf dieses Thema beziehen. Und ich denke, Engel im Allgemeinen sind eben diese ungesehenen Schutzengel oder Boten Gottes, die hier dieses Anziehen-Thema auch ganz gut mittragen.
Nun ist ja Chemnitz, wie eigentlich weite Teile Ostdeutschlands, eine Region mit vielen steinernen Zeugen christlicher Kultur, gleichzeitig aber mit vergleichsweise wenigen Protestantinnen oder Katholiken, die in der Diaspora ihr Christsein leben. Wie nehmen Sie denn den Blick auf die kirchlichen Angebote im Rahmen der Kulturhauptstadt wahr, von denen, die jetzt nicht automatisch kirchlich sozialisiert sind oder religiöses Vorwissen mitbringen? Und was können wir vielleicht generell als Kirche von diesem Blick oder von diesen Eindrücken lernen, die Sie da so gewinnen über die Zeit?
Also erstmal ist es uns als Kulturkirche generell sehr wichtig, Kulturhauptstadt nicht nur in Veranstaltungen und in Projekten zu denken, sondern in Prozessen. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Also wir verstehen Kulturhauptstadt ja nicht nur als einen Veranstaltungskalender, sondern als ein Wachstum, als etwas, das einen Prozess bildet und dafür natürlich auch langfristig und nachhaltig Wirkung trägt, über 2025 hinaus. Und vor dem Hintergrund ist es total spannend, erstmal ins Licht zu heben, dass sich ganz, ganz viel tut in der tiefen ostdeutschen Diaspora zwischen Stadt und säkularer Welt und uns Christen. Ganz am Anfang, da haben wir gedacht, dieses Motto See the Unseen ist ja ganz großartig. Wir sind 2% Katholiken hier und 12% Christen im Allgemeinen. Jetzt ist das vielleicht der Moment, dass wir auch endlich mal gesehen werden, wenn wir hier so untergehen. Und ganz schnell wurde klar, darum geht's eigentlich gar nicht. Es geht darum, dass wir sehen lernen, dass wir die Menschen und die Gelegenheiten wahrnehmen, lernen wahrzunehmen, die eben an den Rändern sind oder die Wahrnehmung brauchen, die Aufmerksamkeit brauchen. Und mit diesem Blick sind wir als eine dienende Kirche in die Stadt gegangen und haben gesagt, uns interessiert das Motto. Wir können sozusagen einen Beitrag leisten zum Motto, zur Grundphilosophie.
Sie haben diesen schönen Begriff geprägt der Seeschule, den fand ich da ganz, ganz interessant, ne? Dass wir also quasi so als Kirche eher Lernende sind, als da diejenigen, die jetzt quasi dozieren. Ne?
Ganz genau. Als Lernende, Selbstlernende und ich sag Ihnen, sehen lernen ist gar keine so einfache Aufgabe. Also es braucht wirklich Übung darin, denn so ein Blick, der gewöhnt sich auch an Sachen. Und man muss dann sozusagen sich richtig konzentrieren, eine andere Perspektive einzunehmen. Sie kennen vielleicht diese Kippbilder, wo man gleich zu Anfang das eine sieht und wenn man dann seinen Blick schärft und einübt, eine andere Perspektive einzunehmen, dann sieht man plötzlich was ganz anderes in dem Bild. Und so geht's uns ein bisschen auch als Christen in der Stadt, wenn wir selber durch diese Schule gehen und andere natürlich einladen, mit uns durch diese Schule zu gehen und gemeinsam diesen Weg zu beschreiten, neu sehen zu lernen, andere Perspektiven einzunehmen, die Wahrnehmung zu schärfen auf das, was wirklich zählt.
Haben Sie vielleicht ein Beispiel, wo Sie bei sich selber gemerkt haben, oh, da verändert sich total mein Blick auf die Welt oder auf Chemnitz?
Also wenn man schon ins Verborgene schaut, in die verborgenen Ecken oder wenn man Menschen mit diesem Blick der Wertschätzung und der Achtsamkeit wahrnimmt und wenn man sieht, was das eigentlich bedeutet für die Stadt, diese Wirkung, die manche Menschen haben. Ich sag mal Beispiel Mutter Teresa Schwestern hier in Chemnitz auf dem Sonnenberg. Ja, eigentlich ein Stadtteil, der sehr nötig hat, dass solche Menschen dort wirken.
Kann man so ein bisschen als Problemviertel bezeichnen, ne? Ohne jetzt genau. Zu despektierlich zu sein. Ja.
Sehr, sehr leise arbeiten die dort still im Verborgenen und gehen ihrem Tagesgeschehen nach. Und wenn man sich das anschaut und wirklich wahrnimmt, was da passiert, dann fällt erst mal auf, was für eine riesige Wirkung diese Schwestern auf nicht nur auf das Stadtviertel, sondern auf die ganze Stadt haben. Und trotzdem bringen sie sich nicht in den Vordergrund oder stellen sich ins Licht, sondern arbeiten einfach still weiter. Und genau das ist es. Also ich glaube, es geht genau darum, solche Sachen sehen zu lernen, zu sehen und dann auch zu spüren und zu merken, was das eigentlich für die Stadt bedeutet. Und das ist nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen wirkenden Menschen, die hier tätig sind und die das Stadtbild prägen und die Menschen prägen und das Miteinander.
Wir haben es bereits angedeutet, die Angebote der Kulturkirche, die entstehen in einer engen ökumenischen Kooperation. Das Kulturhauptstadtjahr war für Sie aber darüber hinaus in Chemnitz auch ein Anlass, den interreligiösen Dialog zu beleben. Mitte Mai gibt es da etwa die Tage der spirituellen Orte, an der ganz unterschiedliche Religionsgemeinschaften beteiligt sind. Bitte beschreiben Sie mal, was verbirgt sich hinter diesem Projekt konkret?
Eigentlich genau das, was Sie gesagt haben. Wir wollen die Religionsgemeinschaften verbinden, zusammenführen und das heißt nicht unbedingt, dass wir uns jetzt alle an einen gemeinsamen Tisch setzen und eine Veranstaltung machen im Dialog, was natürlich schön wäre, aber das steht so erstmal nicht im Programm, sondern es geht auch hier wieder ums Sehen lernen und um die Einladung, Menschen mal hineinzuholen in das, was für uns Kultur bedeutet. Und für uns meine ich jetzt eben nicht nur für uns Christen, sondern auch für die jüdischen Gemeinden und die muslimischen Gemeinden. Es gibt also ein 5 Tage volles Programm von spirituellen Veranstaltungen, die die säkulare Welt so mit einbeziehen, dass selbst Menschen, die sagen, auch eigentlich habe ich mit dem Christentum jetzt nichts groß am Hut, aber das finde ich ganz spannend oder das möchte ich mir mal anschauen. Also ein ganz unterschwelliges Einladungsprogramm, mal hineinzuschnuppern in das, was die Kultur der jeweiligen Religion als Schatz birgt und ja, und die Religion eben ausmacht. Und das geht von Lesungen über Konzerte, Vorträge, einfach gemeinsames Beisammensein. Es ist eigentlich eine Einladung, Spiritualität zu erleben, ohne sich festlegen zu müssen und einen breiten, bunten Blumenrasen vorzufinden und sich einmal einfach umzuschauen. Und dazu ist Sommer und es ist wirklich unfassbar spannend, was Chemnitz tatsächlich für ein buntes religiöses Programm hier auffahren kann, was man vielleicht auch wieder auf den ersten Blick gar nicht denken würde.
Ja, und ich kann mir vorstellen, dass der Aspekt, den Sie gerade beim Christentum ja auch angesprochen haben, dass man natürlich eventuell in der Stadtgesellschaft von manchen gar nicht gesehen wird, dass das ja vielleicht noch kleineren Religionsgemeinschaften noch viel stärker so geht, ne? Dass vielleicht die jüdischen Menschen oder die Muslime auch mal froh sind, dass sie von ganz neuen Augen gesehen werden oder wahrgenommen werden.
Genau, also es geht einerseits um eine Art der Präsentation, sich auch mal zu zeigen und vor allen Dingen die Schätze zu heben, die die jeweilige Religion ausmachen oder den Kult oder die Kultur, die man eben lebt. Und andererseits geht es eben darum, auch einzuladen und sich mitzuteilen und vor allen Dingen in den Dialog zu treten. Also es soll nicht nur eine Präsentation sein, hier, das sind wir und schaut's euch an, sondern lasst uns ins Gespräch kommen, lasst uns gemeinsam über das reden, was vielleicht im Grunde die Sehnsucht von Spiritualität ausmacht.
Ich würde gerne nochmal in den Blick nehmen, was wir auch schon angedeutet haben, nämlich, dass die ganze Region Chemnitz, also nicht nur der Kern der Stadt, Kulturhauptstadt ist, sondern dass das auch hinter den Ortsausgangsschildern weitergeht und dass im Grunde die ganze Region bis ins Erzgebirge rein mit dabei ist und auch davon profitieren soll. So durchzieht sich unter anderem der Purple Path durch die ganze Region. Das ist ein Pfad voller Skulpturen. Wie sind denn die ländlichen Kirchgemeinden rund um Chemnitz bei diesem Kulturhauptstadtjahr eingebunden? Und vielleicht ganz konkret, was hat es mit diesem Purple Path auf sich?
Also die Einbindung differenziert. Wir haben ganz zu Beginn viele Einladungen ausgesprochen, sich zu beteiligen. Und da gab es natürlich Kommunen, die waren sehr engagiert und sehr im Thema. Und dann gibt es Kommunen, die vielleicht nicht die Kapazitäten oder die Ressourcen hatten, sich da stark einzubringen. Aber alle 38 Kommunen sind schon allein durch den Purple Path in irgendeiner Weise im Kulturhauptstadtgeschehen eingebunden. Wie gesagt, manche mehr, manche weniger. Manche haben ein ganz großes eigenes Programm, was sie auffahren. Andere haben eben eine tolle Skulptur stehen in ihrer Stadt oder eben in ihrer Kommune. Und dieser Purple Path hat genau das zur Absicht, diese Kulturhauptstadtregion miteinander zu verbinden. Es ist ein Kunstpfad, so wird er genannt. Man kann ihn pilgern. Es ist also auch ein Pilgerpfad. Und diese Pilgerthematik, die zieht sich auch stark durch das ganze Kulturhauptstadtprogramm. Der Purple Path zum Beispiel kreuzt auch den Jakobsweg zweimal, der komplett durch Chemnitz geht und damit eben auch den Purple Path kreuzt. Und so kann man in Etappen natürlich nicht auf einmal den Purple Path wandern. Man kann ihn abfahren. Man kann eine Kunst- und Museumsführung machen, indem man sich die Skulpturen anschaut und die Kunstwerke, die von Alexander Ochs kuriert wurden und die auch einige sehr große Künstlernamen beinhalten. Und damit setzt man sich eben auseinander mit der Kultur, gerade auch der Region. Denn Alexander Ochs hat Wert darauf gelegt, dass jede Kommune eine Skulptur bekommt, die in gewisser Weise mit der Geschichte, mit der Historie, mit dem, was diese Region ausmacht, in Verbindung tritt und somit auch in Dialog. Und wer sich mit den Kunstwerken des Purple Path auseinandersetzt, der setzt sich ganz automatisch auch mit der Region, mit der Geschichte, mit den Menschen, mit dem, was die Stadt ausmacht, auseinander. Und das ist eine sehr, sehr schöne Idee und ein ganz großes Kulturhauptstadtprojekt, eben diese Region einzubinden und mitwirken zu lassen.
Ich meine, der Purple Path kreuzt auch den Lutherpfad, den es 2017 zum Reformationsjubiläum gegeben hat und der mindestens durch Zwickau läuft, wenn ich mich nicht völlig täusche. Also noch eine ökumenische Anbindung. Ja.
Absolut. Man kann wandern, man kann pilgern, man kann geschichtlich sich informieren, künstlerisch sich informieren. Der Purple Path ist eine einzige Einladung, hier die Region, die Kulturhauptstadtregion zu erkunden.
Nun ist Chemnitz ganz dezidiert nicht deutsche Kulturhauptstadt, sondern eben europäische Kulturhauptstadt. Wo kommt denn der Gedanke des europäischen Miteinanders im Programm am stärksten zu tragen? Und wie sind denn so die Beziehungen und die Zusammenarbeit mit der zweiten europäischen Kulturhauptstadt?
Also wir haben viele europäische Beziehungen. Hauptsächlich natürlich mit der zweiten Kulturhauptstadt. Das ist eine sehr schöne Geschichte, auf die ich gleich zu sprechen komme. Aber wir haben auch einen deutsch-tschechischen Pilgerweg beispielsweise. Wir haben Projekte, die sich mit Polen und Tschechien direkt in Beziehung setzen. Europäisch ist natürlich viel Demokratie, viel Gesprächsbedarf. Viele europäische Gedanken, Grundgedanken, Gemeinsamkeiten kommen in den einzelnen Projekten immer wieder zum Tragen. Und eben jetzt, um den Kreis zu schließen, eine sehr, sehr schöne, enge und intensive Zusammenarbeit auch mit der zweiten Kulturhauptstadt, die ja eine Grenzstadt ist, zur Hälfte slowenisch, zur Hälfte italienisch. Nova Gorica heißt sie auf der slowenischen Seite und Gorizia auf der italienischen. Und diese zweite Kulturhauptstadt hat sich zum Motto gemacht, so wie wir See the Unseen haben, tragen sie den Titel Go Borderless, also Grenzen überwinden. Die Stadt hat offiziell keine Grenze mehr. Man sieht natürlich noch, wo die Grenze damals verlaufen ist. Die ist jetzt aufgehoben. Politisch gibt es also keine Grenzen mehr, aber die Stadt ist doch sehr geprägt von diesem Trennungsgedanken und sowohl kognitiv als auch emotional ist es eine absolut geteilte Stadt. Und das ist natürlich etwas, was uns auch verbindet. Eine gebrochene Stadt, eine Stadt, die sozialistisch geprägt ist, die sehr viel Schwund hatte, sehr viel Neuanfang, sehr viele Stolpersteine. Und wir haben sofort gemerkt, dass wir hier eine Basis haben, gemeinsam mit einem Auftrag, an dem wir auch zusammenarbeiten können. Und so haben sich einige Projekte ergeben, zusammen mit dieser anderen Kulturhauptstadt, die eben wirklich hochfliegen und sich sehr schön umsetzen lassen und die auch die Gemeinschaft und den europäischen Gedanken natürlich sehr stark macht.
Ein Projekt, wo der europäische Gedanke ja auch ganz deutlich im Mittelpunkt steht, gibt es jetzt gleich im Mai. Und zwar heißt das Projekt Europe Rings for Peace. Erzählen Sie bitte mal darüber.
Genau, das ist das europäische Friedensläuten. Läuten, Glockenläuten ist ja nun eine Symbolsprache, die jeder versteht. Und wenn Glocken für den Frieden läuten und das auch noch europaweit, dann ist das, glaube ich, ein sehr schöner Programmpunkt in so einem europäischen Kulturhauptstadtjahr. Es werden also in ganz Europa verschiedenste Glocken und nicht nur Kirchenglocken, sondern auch Schulglocken, Kuhglocken, was auch immer sich für Glocken denken können, um 18 Uhr läuten am 9. Mai. Und das ist einfach so eine schöne Symbolik, weil alle Menschen kurz innehalten, den Glockenläuten zuhören, vielleicht ein Stoßgebet für den Frieden zum Himmel schicken und in diesen 5 Minuten oder 10 Minuten Glockengeläut einfach miteinander verbunden sind auf eine Art und Weise, die vom Himmel kommt und die hoffentlich natürlich den Frieden in seiner Sehnsucht und in seiner Wirksamkeit ein Stück weit herbeiführt, indem wir einfach diese Verbundenheit miteinander gestalten. Und die Beteiligung an diesem Projekt ist ganz großartig. Und falls jemand also am 9. Mai Glockenläuten hört und nicht weiß, warum, dann ist es das europäische Friedensläuten im Rahmen der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025.
Ist ja gerade auch mit Blick auf 80 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs ein wunderschönes und wichtiges Zeichen.
Ganz genau, richtig.
Ich kann mir vorstellen, dass wenn man solche Kontakte knüpft und wenn man so ein Jahr so intensiv vorbereitet, wie Sie das inzwischen seit mehreren Jahren ja tun, dass man irgendwie auch über das Jahr selber hinaus denkt. Und dass natürlich so ein Kulturhauptstadtjahr endlich ist, ist auch klar. Aber gibt es schon Ideen, wie man vielleicht diesen Spirit, diese Kontakte, diese Erfahrungen irgendwie weitertragen kann, dass das irgendwie nicht mit dem Jahresende verpufft und einfach vorbei ist?
Das ist natürlich wirklich eine Herausforderung und das ist etwas, das mir persönlich und uns allen ja wahrscheinlich sehr am Herzen liegt, sowohl der Stadt als auch uns als Kulturkirche. Dieser Verbund hat sich gegründet im Rahmen des Kulturhauptstadtprozesses, aber wir merken eben jetzt, was er für eine Wirkung hat, wenn wir als Christen mit einer Stimme sprechen und gemeinsam auftreten und intensiv ökumenisch zusammenarbeiten, dass ich persönlich sehr stark hoffe, dass sich dieser, das ist ja fast schon ein Label, Kulturkirche, dass sich das eben nicht auflöst, wenn 2025 vorbei ist oder dass eben zumindest die intensive, enge Zusammenarbeit und das gemeinsame sich auf den Weg machen bleibt. Ebenso wie die guten Verbindungen zur Stadt, die einer der Prozesse sind, die uns sehr am Herzen liegen und wo man fast zuschauen kann, wie sich täglich hier was entwickelt und was wächst und was Verbindendes entsteht. Und ich hoffe sehr, dass eben gerade das nach 2025 nicht vorbei sein wird. Es gibt natürlich Überlegungen von unserer Seite, auch von Seiten der Stadt, wie wir diese Beziehungen aufrechterhalten können. Aber es gibt noch keinen konkreten Leitfaden, wie wir nach 2025 weiter verfahren werden. Aber ich muss ehrlich sagen, es hat sich bisher so viel gefügt. Es ist so viel Heiliger Geist und Führung bei all dem, was wir machen. Es ist so gottvoll, das ganze Programm und die ganzen Prozesse, dass ich eigentlich darauf vertrauen will, dass sich da was findet und dass sich da ein Weg öffnet und dass das ganz, ganz bestimmt nicht umsonst gewesen sein wird und dass das auch weiterträgt.
Und natürlich sind wir auch gerade ja immer noch in der ersten Hälfte des ganzen Kulturhauptstadtjahres. Das heißt, Sie haben natürlich auch noch ganz viel konkretes Programm vor sich, was auch erstmal im besten Sinne absolviert werden will und geplant und durchgeführt. Diesen ganzen breiten Veranstaltungsreigen, den haben wir bei uns in den Shownotes verlinkt, damit ihr euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz entspannt da mal durchklicken könnt und euch so euer Reiseprogramm nach Chemnitz vielleicht zusammenstellen könnt, gerade auch mit dem Angebot der Kulturkirche. Und trotzdem, Frau Lynn, würde ich Sie gerne zum Abschluss unseres Gesprächs schon nochmal fragen, welches Event oder welche Kulturveranstaltung, welches Kunstwerk oder welche Themenreihe sollte man bei der Reiseplanung Kulturhauptstadt 2025 mit dem Aspekt Kulturkirche auf gar keinen Fall verpassen?
Also ich empfehle natürlich den Sommer. Ich empfehle das Sommerprogramm, weil es im Sommer hier einfach auch total schön ist und es nochmal was ausmacht, wenn die Menschen sich draußen begegnen, im Freien sitzen, Gemeinschaft spüren, empfinden. Das war zum Beispiel bei dem Kulturhauptstadt-Auftakt am 18. Januar so ein irres Gefühl, so viele Menschen auf der Straße versammelt, gemeinsam im Feiern begriffen. Das war ganz unglaublich. Die Sonne hat geschienen. Wir werden viele schöne Veranstaltungen im Sommer haben, unter anderem ein ökumenisches Kulturkirchenfest. Das ist wie ein großer Kirchentag mit ganz, ganz viel Programm und einem Chorfestival. Es gibt ein Jugendfestival zu Pfingsten. Es gibt ganz, ganz viele tolle Konzerte, sowohl Open Air als auch in Kirchen und anderen Räumlichkeiten. Und vor allem sollte man nicht verpassen, im November die Ausstellung zu einem ganz, ganz tollen Projekt. Das nennt sich History of Citizens. Das findet im Garagencampus statt. Da geht's um Stadtbiografien von Senioren, die von ihrer Lebensgeschichte erzählen, von den Brüchen und vor allem davon, wie sie diese Brüche überwunden haben und woraus sie Kraft und Resilienz geschöpft haben, weiterzuleben, positiv zu bleiben, woran sie geglaubt haben. Das findet also im November auf einer der Interventionsflächen der Kulturhauptstadt statt. Und das ist ein Programmpunkt, denke ich, dem man sich wirklich mal hingeben sollte.
Ich merke und habe mir in mein Notizbuch geschrieben, also besser zwei Reisen planen, damit man einmal den Sommer genießen kann und dann einfach im November, weil es so schön war, nochmal wiederkommt. Frau Dr. Lynn, alles Gute für Ihre Arbeit weiter und für das Kulturhauptstadtjahr und möge es so, wie Sie es gesagt haben, gottvoll bleiben und weiter viele spannende Begegnungen ermöglichen. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen herzlichen Dank.
Alle Infos zum kirchlichen Beitrag bei der Kulturhauptstadt Chemnitz und zum dazugehörigen Newsletter sowie zum Auftakt der Tage der spirituellen Orte am 15. Mai, an dem auch das Chemnitzer Agricola-Forum der Katholischen Akademie beteiligt ist, findet ihr natürlich als Link in den Shownotes. Dort verlinkt es auch ein Gratisheft der Zeitschrift Christ in der Gegenwart mit zahlreichen Beiträgen von Autoren und Autorinnen aus Chemnitz. Und vielleicht geht's euch ja wirklich so wie mir, dass ihr jetzt neugierig geworden seid und denkt, Mensch, eigentlich müsste man noch viel mehr über die Kulturhauptstadt erfahren als nur jetzt in dieser einen Podcast-Episode. Da könnt ihr euch schon auf den Oktober freuen, denn da fahren wir nochmal nach Chemnitz mit euch und dann reden wir im Detail über das gerade erwähnte Chemnitzer Projekt History of Citizens im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres. Und wie immer gilt, her mit euren Eindrücken rund um die Kulturhauptstadt in Chemnitz. Vielleicht wart ihr ja schon dort, vielleicht plant ihr ja gerade euren Trip. Kommentiert gerne auf Instagram, auf Facebook oder schreibt uns unter lebendig-akademisch.de. Und wenn euch nicht nur die Kulturhauptstadt, sondern auch unser kleiner Podcast hier gefällt und begeistert, dann erzählt gerne euren Bekannten oder Kolleginnen von uns. Und lasst für uns bei Spotify, Apple Podcasts und Co. gerne Sterne regnen, um diesen kleinen, feinen Podcast hier noch ein bisschen bekannter zu machen. Wie immer, vielen Dank für euren Support. In der heutigen Folge mitgearbeitet haben Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.